Vis-à-vis.
Michael Bulli-Herbig, es gibt, um beim Film zu bleiben, 1000 Möglichkeiten, Wahrheit zu erzählen. Haben Sie darüber ein bisschen auch nachgedacht? Also wie erzähle ich jetzt diese Geschichte, den wahren Fall Relotius? Oder haben Sie sich einfach nur vom Drehbuch leiten lassen?
Also der Impuls war tatsächlich zu sagen, ich kann bei dem Stoff machen, was ich will. Na, weil da geht es um jemanden, der hat Geschichten erfunden oder sie verschönt oder sie umgedichtet. Und als der Vorfall publik wurde und ich darüber gelesen habe, hatte ich sofort, also ohne jetzt ein Drehbuch zu haben oder auch dieses Buch, was danach entstanden ist, von Juan Moreno gelesen zu haben, ich hatte sofort die Art und Weise im Kopf, wie dieser Film aussehen muss. Also ich hatte eine Chance gesehen darin, Dinge zu machen, die du bei einem anderen Film gar nicht machen darfst. Also wir konnten mit der Lüge und mit der Wahrheit so spielen, wie der Protagonist eben auch.
Wie würden Sie das beschreiben? Also wie könnten Sie diese Ideen nochmal ein bisschen näher umfassen?
Na, stilistisch, also filmisch sozusagen, dass man sagt, okay, es geht um ein Magazin, das heißt, wir können auch streckenweise Elemente eines Nachrichtenmagazins grafisch in den Film mit einbauen. Wir können mit eingefrorenen Bildern arbeiten, wir können mit Schriften arbeiten, wir können Schnitte ausprobieren, die man vielleicht in einem gewöhnlichen Film nicht einfach so machen kann. Deswegen habe ich die Zeit im Schneideraum auch enorm genossen. Also wir haben, klar, wir haben alles gedreht und das Material war da und ich habe ja einen Cutter, mit dem ich seit 25 Jahren meine Sachen mache. Und ich liebe diesen Prozess im Schneideraum, ne? Wenn dieser ganze Wahnsinn am Set vorbei ist, ne? Wenn es nicht mehr um Zeit geht, um Geld geht, wenn es nicht mehr darum geht, kommt der Sturm, kommt er nicht. Und dann sitzt du da schön im Warmen draußen, schneit oder es regnet mit deinem Espresso. Und dann habe ich zum Alex Dittner, meinem Cutter, gesagt, Alex, das wird jetzt ein Riesenspaß, weil wir haben das Zeug gedreht, das Ding ist da. Lass uns trotzdem hier noch Dinge ausprobieren, die vielleicht jetzt so im Buch nicht stehen. Mich hat es ja auch total inspiriert, was dann sozusagen im Schneideraum noch passiert ist. Und das zieht sich durch bis zum Schluss zur Tonmischung, zur Soundbearbeitung. Das heißt, dieser ganze Prozess war die ganze Zeit begleitet von der Idee, Leute an der Nase rumzuführen. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht.
Auch eine interessante Erkenntnis, dass man tatsächlich selbst mit gedrehtem Material, ich meine, das wissen natürlich Leute, die sich auch mit Filmen auskennen und auch mit dem Erzählen auskennen, nochmal so wahnsinnig viel verändern kann. Einfach eine andere Musik runter und dann ist es ein komplett anderer Film. Dann kann aus einem Horrorfilm ein Thriller werden oder eine Komödie auf einmal.
Also das sowieso, das passiert ja bei fast jedem Film, ne? Also im Grunde entsteht so ein Film ja dreimal, ne? Du schreibst das Drehbuch, du drehst ihn und dann schneidest du ihn. Bisher sind die Filme dann am Ende schon immer so geworden, wie ich sie mir dann auch gewünscht habe. Also sagen wir mal zu 90%, also so eine 100%ige Vision kriegst du nie auf die Leinwand, weil an irgendwas scheiterst du immer. Aber in dem Fall war es tatsächlich auch von mir gewollt. Also ich habe zum Alex gesagt, lass mal rumprobieren, lass mal Dinge auch umstellen, lass mal irgendwie hier den Voiceover nochmal ändern. Ne? Lass mal, guck mal, ich habe hier was gedreht, da wusste ich noch nicht wofür. Können wir damit was anfangen? Ne? Das hat Spaß gemacht, weil es im Grunde wie so ein, ja, tatsächlich auch ein Stück weit wie so ein Magazin war, das so am Reißbrett entstanden ist. Und das hat was mit dem Film gemacht und es hat, diese Möglichkeit hat man nicht so oft, ne? Das kannst du ja nicht mit jedem Film machen, dass du dir so. Also ja, am liebsten hätte ich noch viel mehr Sachen gemacht, das wirkte aber dann sehr ambitioniert, deswegen habe ich es dann weggelassen.
Es gibt natürlich ein großes Vermächtnis, wenn wir über einen großen Medienverlag sprechen und über einen großen Medienskandal und über einen Menschen oder mehrere Menschen, die da voll in den Mist hineingeritten sind. Stonck, Helmut Dietl, wie sind Sie damit umgegangen? Das war Ihnen sicherlich von vornherein klar, dass da auch Vergleiche aufkommen würden.
Das war ganz klar. Also schon mit der, also ab dem Moment, wo mir das angeboten wurde, man gesagt hat, man möchte satirische Elemente darin haben, war mir klar, dass dieser Vergleich kommt. Also insofern kann man nicht oft genug sagen, dass Stonck ein völlig anderer Film ist und dass 1000 Zeilen auch ein anderer Film ist. Und Stonck ist einer meiner All-Time-Favorites. Ich habe den Film gerne geguckt. Man muss aber dazu sagen, der stammt aus den 80ern und so sieht er auch aus. Ich meine das gar nicht wertend, sondern Helmut Dietl hatte seinen eigenen Style, seinen Stil und Stonck ist ein 100%iger Dietl-Film. Aber die Art und Weise, wie der Film damals gemacht wurde, würde heute gar nicht mehr gehen. Unabhängig davon war das aber auch nie die Idee, sondern ich hatte den Eindruck, dass man hier einen Genre-Mix herstellen kann. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich selber noch nicht mal weiß, was das für ein Genre ist. Ich warte immer darauf, dass es mir einer sagt. Also wir haben halt so Elemente, die an einem Thriller erinnern. Es kann aber auch ein bisschen Drama sein. Wir haben die Satire, es gibt ironische Momente. Aber das, finde ich, macht den Film so interessant, dass man ihn eigentlich gar nicht zuordnen kann. Deswegen ist der Vergleich mit Stonk komplett hinfällig.
Aber dass er kommen würde, das war Ihnen klar?
Ja, das war mir klar, weil es natürlich sozusagen erstmal per se basiert auf einem Ereignis. Auf der anderen Seite bin ich ja nicht angetreten, um jetzt dieses Ereignis dokumentarisch zu erzählen, sondern mir war eher wichtig, dass man sozusagen diese unwahren oder wahren Geschichten mit Fakten so einmal durchmischt, dass es hinten raus wieder stimmt, für mich zumindest, und dass die Leute Spaß haben.
Im Grunde aber natürlich die Ähnlichkeit, auch diese gewisse Eitelkeit, die dazu geführt hat, dass es so weit überhaupt kommen konnte zum Fall Relotius. Können Sie sich daran erinnern, als Sie das mitbekommen haben, was sind so Ihre persönlichen Gedanken? Nicht unbedingt jetzt als Filmemacher oder Erzähler, sondern einfach, was haben Sie gedacht?
Na, ich sehe das immer tatsächlich unter dem Aspekt Potenzial für den Kinofilm. Ich sehe sowas, ich lese sowas, ich höre sowas und denke mir so, das ist gut. Das heißt nicht, dass ich den Vorfall gut finde oder dass ich es erstrebenswert halte, einem Hochstapler nachzueifern, sondern ich habe das Potenzial gesehen. Und mich fasziniert, wie diese Menschen funktionieren, wie sie ticken, warum sie gewisse Dinge machen. Und das Thema Eitelkeit, klar, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Warum macht jemand sowas? Und dann bin ich mir wieder eingefallen mit 10, 11 Jahren. Ich war unheimlich unkonzentriert in der Schule. Ich konnte mich total ausschweifend in Gedanken mit Fantasiegeschichten beschäftigen und habe tatsächlich so mit 9, 10 Jahren angefangen, Geschichten zu erfinden über mich, über mein Umfeld und habe das meinen Freunden erzählt. Und ich merkte, dass die Geschichten total gut ankamen. Habe aber gemerkt, dass ich eigentlich natürlich immer mehr mir so ein Lügengebäude aufbaue und war dann hin und her gerissen zwischen, ja, die finden das cool, ich kann die damit unterhalten, die hören mir zu, aber auch dieses schlechte Gewissen. Ja, und das Entscheidende war dann, dass ich irgendwann gesagt habe, ich höre jetzt mit der Lügerei auf, weil ich kann mir die Lügen nicht mehr merken. Das heißt, ich hab mit 10, 11 Jahren mit dem Lügen aufgehört, weil ich durcheinander gekommen bin und für mich entschieden habe, okay, die Wahrheit kann ich mir merken, die ist immer da, ich lasse das mal mit den Geschichten. Aber um jetzt den Bogen zu spannen zu unserer Figur Borgenius, sind ähnliche Mechanismen. Ne? Er tastet sich vor, er findet Geschichten. Hier als Reporter und Journalist ist es natürlich viel schwerwiegender und katastrophaler. Aber er merkt natürlich, er kommt damit durch und geht immer noch einen Schritt weiter und merkt, ich habe damit Erfolg, die finden mich gut, jetzt kriege ich auch noch Preise dafür. Und all die in seinem Dunstkreis da so ein bisschen was von dem Glanz abbekommen, genießen das und lassen ihn auch machen. Man will dann sozusagen auch gar nicht hinterfragen, stimmt das alles, weil es ist alles so wahnsinnig schön und erfolgreich. Im Grunde brauchst du dafür natürlich auch eine Haltung und eine gewisse Art an Selbstbewusstsein oder so eine Ruspe, wo du sagst, gut, okay, also ich könnte sowas gar nicht. Ich würde jeden Abend mit einem schlechten Gewissen ins Bett gehen, weil ich denke, oh Gott, was habe ich denn da wieder erfunden? Das heißt, das hat mich schon auch an der Figur fasziniert. Warum wird das überhaupt gemacht?
Der Trick ist, denke ich mal, in solchen Fällen, dass man selber dran glaubt.
Ja, das wäre ja dann ganz schlimm. Also wenn du dann irgendwann dich so lang in deinen Lügen so verfängst, dass du irgendwann tatsächlich selbst daran glaubst, dann wird es ganz gefährlich, wenn es die Politik erreicht. Ne? Da gibt es ja auch einen prominenten Fall. So, ja. Und wenn dann jeder nur noch von seiner gefühlten Wahrheit spricht, dann können wir uns auf gar nichts mehr einigen. Und ich finde, da hat der Journalismus und der seriöse Journalismus vor allem eine unfassbar wichtige Rolle. Ich meine, ich erzähle da nichts Neues. Ne? Ich bin ja auch nicht der Moralapostel. Aber der Film ist auch so eine kleine Bitte und ein kleiner Appell an Reporter und Journalisten, dass sie vielleicht nicht jede Schlagzeile gleich abschreiben oder sich auf das sofort stürzen, was spektakulär klingt, sondern vielleicht tatsächlich nochmal selber recherchieren, bevor sie irgendwas raushauen.
In dem Moment, wo ein Mikrofon läuft und eine Frage gestellt wird, ist die Wahrheit im Grunde schon gebogen, alleine durch die Perspektive, weil wir die ganz wissenschaftlich gesehen die Wahrheit gar nicht abbilden können.
Ja, es gibt sicherlich da unterschiedliche Auffassungen. Ne? Und am Ende gibt es vielleicht auch Menschen, die ganz, ganz schlimme, falsche Dinge tun und sich dessen auch gar nicht bewusst sind, weil sie denken, sie tun das Richtige. Das ist, du kannst ja nicht in jeden so reingucken. Umso wichtiger finde ich ja, dass sich Reporter und Journalisten an diesen Ehrenkodex halten, den es ja gibt, ne? und sich der Wahrheit verpflichten. Und da können von 100 Journalisten 99 dabei sein, die sauber arbeiten, sauber recherchieren. Einer, der ausschert, kann einen unheimlichen Imageschaden herbeiführen, was ja dann auch schon mehrfach in den letzten, sagen wir, Jahrzehnten passiert ist. Und das ist natürlich katastrophal, weil das spielt natürlich auch den falschen Leuten in die Hände.
Sie haben ja von Ihrer Kindheit erzählt und von dem Lügen. Lügen und Geschichten erzählen ist ja eigentlich nicht so ganz weit entfernt. Und schönerweise im Grunde haben Sie ja auch aus dem Geschichtenerzählen zumindest Ihr Geschäft gemacht. Muss man einfach nur kenntlich machen, dass es eine Geschichte ist, dass es eine Figur ist? Ist das der Trick bei der Geschichtenerzählerei?
Total, das ist total wichtig. Nehmen wir mal den sehr prominenten Fall von Orson Welles. Ne? Liegt ja nun auch schon ein paar Jahre zurück, der im Radio den Leuten vorgegaukelt hat, dass wir nun von Aliens überfallen werden. Ne? Das ist natürlich in einer Zeit passiert, wo es nochmal ein Stück weit naiver war. Aber das war ja, wenn man so will, auch ein Experiment. Und das hat ja auch gezeigt, wie wichtig das ist, dass man signalisiert, wir sind hier im fiktionellen Bereich. Und das spielt heute eine ganz, ganz große Rolle. Sonst fangen die Leute an, sich tatsächlich irgendwo sich ihre Blase zu suchen, wo sie dann ihre Wahrheit einfach nur immer wieder wie in einer Dauerschleife erzählt bekommen und für andere Dinge gar nicht mehr offen sind. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man den Leuten sagt, pass auf, das hier ist ein Kommentar, das ist meine persönliche Meinung. Das hier ist sauber recherchiert, das ist ein Tatsachenbericht. Und das hier, das ist Märchen, Fiktion, Roman, whatever. Das muss man den Leuten unbedingt sagen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.